Ja, eigentlich hätte ich heute Morgen ja Helau oder Alaf oder sowas sagen sollen. Wisst ihr, wo Karneval herkommt? Karneval. Ne? Wo steckt denn da drin von Wort? Karne, wie bei Chili con Carne, also Fleisch. Ja, wirklich, Karne. Wale, Abschied. Karnevale ist der Abschied vom Fleisch. Ja. Deswegen hört das Ganze auch am Faschingsdienstag auf, weil danach 40 Tage Pause sind, bis Ostern ist. Das heißt, traditionell hat die Gemeinde Jesu oder die katholische Kirche 40 Tage innere Vorbereitungszeit für Ostern. Wer da auf die Idee gekommen ist, vorher so eine Art Feier zu machen und nochmal richtig die Sau rauszulassen, das lässt sich jetzt theologisch nicht ganz so gut begründen, aber das ist auf jeden Fall der Hintergrund von Karneval. Ja? Nochmal so richtig krachen lassen, nochmal so richtig sündigen, nochmal so richtig bah! Und dann begeben wir uns in die Heiligung 40 Tage lang bis Ostern. Das heißt aber auf Deutsch, dass wir heute auch in so eine Vorbereitungszeit zu Ostern hin reinstarten und wir kommen darauf zurück mit Umwegen. Ihr kennt mich ja. Ich würde vorher nochmal beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke für deine Liebe und deine Gegenwart. Danke, dass du in uns lebst, dass du in uns lebst und dass dein Wort lebendig ist und dass du in uns einpflanzt und dass dieser Same in uns gute Frucht bringt. Und wir bitten dich darum, dass du heute kommst und dass du neu zu uns sprichst, dass du jeden da abholst, wo er steht und dein Geist an uns und in uns wirkt und uns verändert, dass wir deine Liebe spüren, deine Gegenwart spüren, dass wir spüren, in welchen Feldern du uns weiterbringen und verändern möchtest und dass wir wirklich ein Stückchen näher zu dir und in deine Gegenwart kommen. Danke dafür. Amen. So, wir fangen ein wenig vorne an, ein wenig früher an, nämlich im ersten Buch Mose. Da gab es einen Mann, der hieß Abraham. Abraham war ein ganz erstaunlicher Typ, der hörte eines Tages die Stimme Gottes und Gott sagte zu ihm, nimm deinen ganzen Hausstand und zieh aus, ganz woanders hin. Abraham nahm seine offensichtlich sehr entzückende Frau, das wird immer wieder in der Bibel berichtet, dass sie eine Schönheit war, und noch ein paar Verwandte und alles, was er so hatte, und zog aus. Ohne Murren und Knurren oder ohne Murren und Zweifel, wie wir das heute Morgen aus dem Philipperbrief schon gelesen haben. Er zog also aus in Gefahren hinein. Es ist nicht so, dass Gott ihn sofort in den vollen Segen rein, sondern der hat zum Teil Leib und Leben in Gefahr gehabt, nachdem er ausgezogen ist. Dann musste er von dort wieder hierhin weiterziehen. Dann kam er irgendwo hin, wo, weil seine Frau so schön war, er Angst hatte zu sagen, jawohl, das ist meine Frau. Und hat er gesagt, das ist meine Schwester, was auch irgendwo stimmte. Die waren über viele Ecken miteinander verwandt. Und dann zog er von dort wieder weg, woanders hin. Gott machte ihn reich in dem Ganzen. Und Gott erfüllte viele seiner Wünsche, aber einen Wunsch nicht für ganz viele Jahre. Und zwar war es eine große Belastung für Abraham und seine Frau Sarah, dass sie kein Kind hatten. Es war damals sehr, sehr schlimm und sehr, sehr wichtig, im vorderen Orient eigene Kinder zu haben. Nicht all diese Dinge, die man erwirtschaftet hat, an jemand anders abzugeben, sondern der Segen Gottes lag sichtbar nur auf einem, wenn man ein eigenes Kind hatte. Und das belastete Abraham. Und eines Tages kam dann Gott und sagte zu ihm, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Einmal sagt er zu ihm, wie die Sterne unter dem Himmel. Einmal wie der Sand am Meer. Und Abraham sagte, nein, mein Knecht wird erben, nicht ich. Ich habe so viel, du hast mich so gesegnet, du hast mich rausgenommen. Wir stehen in Beziehung. Gott sagt an anderer Stelle, Abraham war sein Freund. Er sprach mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Eine ganz enge Beziehung zu Gott. Aber er sagt, nicht meine Erben werden das haben, sondern mein Knecht wird erben. Und Gott sagt zu ihm, nein, nein, was von deinem Leib kommt, das wird erben. Und dann kam Sarah auf die Idee, wie man das hinkriegen kann und schob dem Abraham ihre Magd unter. Das galt damals so als quasi Eigengeburt der Frau, der die Magd gehörte. Und da kam auch ein Kind raus und dann waren sich Abraham und Sarah sicher, alles richtig gemacht, das ist er. Und dann sagte Gott, nein, nein, das, was von deinem Leib kommt. Also, wir sehen hier einen Mann, der die Stimme Gottes kennt, der Gott kennt, der ein Freund Gottes ist, der über viele, viele Jahre geht mit Gott, den Gott segnet, aber der eine große Verheißung auf seinem Leben hat. Du wirst einen Sohn haben. Du wirst eigene Kinder haben. Und nachdem dieser Mann 100 Jahre alt ist, die Verheißung mit ihm gegangen ist, wird seine Frau schwanger. Abrahams Leib war schon längst erstorben. Heißt es, bin ja froh, dass die Kinder unten und die Jugendlichen auf ihrer Freizeit sind, wenn wir schon über sowas reden. Also da ging offensichtlich eigentlich nichts mehr. Sarah ging es auch nicht mehr nach der Frauenweise, was mit 100 für die meisten Frauen auch eine echte Erleichterung ist. Und dann klappt es plötzlich. Dann kommt plötzlich dieser Junge auf die Welt. Und sie strahlen. Das, was ihm 20, 30, 40 Jahre lang bewegt hat, ein eigenes Kind. Und das, wo Gott gesagt hat, da sind deine Verheißungen drin. Das wird dein Erbe sein. Zahlreich wie Sand am Meer. Das war endlich da. Sein Herz hat Ruhe gefunden und er hat gewusst, jetzt hat alles in meinem Leben stattgefunden, was ich mir jemals erhofft hatte. 1. Mose, Kapitel 22. An der Stelle springen wir rein. Der Junge ist gerade eben entwöhnt worden. Er heißt Isaac. Das heißt, er war 2, 3 Jahre alt und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann kommt diese Geschichte. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, Moment mal. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und führt Gott Menschen in Versuchung? Im Jakobusbrief steht, Gott kann nicht sündigen und Gott versucht nicht, er kann auch nicht zur Sünde versucht werden. Was soll denn das hier? Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Müssen wir uns ein bisschen mit dem Wort auseinandersetzen. Was hier als versucht steht, das heißt nicht in Versuchung führen. Das heißt nicht, ich versuche jemand zum Sündigen zu bringen, wie der Teufel das tut. Jakobus spricht von der Versuchung zur Sünde. Und darum geht es, dass Gott sowas nicht tut. Gott sündigt nicht und er versucht auch niemand zur Sünde. Das hier heißt prüfen. Ja, so wie man beispielsweise einen Prüfstein über Gold zieht und dann bleibt ein winziges bisschen Gold dran hängen und dann kann man mit verschiedenen Säuren nachprüfen, ob sich das löst. Und dann weiß man, wie rein das Gold war. Also nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm. Diese Prüfung dient übrigens immer dazu, demjenigen, der geprüft wird, was Neues über sich zu erzählen. Nicht Gott. Gott weiß das schon vorher. Aber wenn eine Prüfung im Leben eines Menschen stattfindet, dann dient die dazu, dass der Mensch hinterher weiß, wo er steht. Und die Chance hat, sich zu verändern. Okay? Nur für all die, die manchmal fragen, warum? Also jetzt aber. Ich versuch's. 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da war die 40 Jahre Verheißung. Und der kleine Junge, der jetzt jahrelang um ihn rum war und er jedes Mal gedacht hat, wie Sterne zahlreich soll ich werden. Was für ein Segen. Wie Sand am Meer. Das wird er sein. Sagt Gott einfach, nimm, geh hin und bring ihn zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir zeigen werde. Da stand, was würden wir tun? Lamentieren. Murren und zweifeln. Sagen, das kann doch nicht sein und das ist meine Verheißung und das hast du mir zugesagt und all diese Jahre, die ich drauf warte. Das wäre das Murren oder das Zweifeln. Weiche von mir, Satan. Aber offensichtlich hat Abraham seinen Gott wirklich so gut gekannt, dass weder Murren noch Zweifel kommt. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Sofort, am nächsten Morgen. Wie würdest du dich verhalten? Da ist die Verheißung, die du so lange gesucht hast. Da ist die Gabe, nach der du dich gesehnt hast. Da ist dieses, du kannst plötzlich Menschen ansprechen und sie hören auf das Evangelium, oder du kannst Hände auflegen und Kranke heilen, oder da ist die Position, du leitest irgendwas, was du dir dein Leben lang gewünscht hast. Du kannst, und plötzlich kommt diese leise Stimme und sagt, Kind, ich möchte, dass du es nie wieder tust. Du sagst, halt mal, wart mal. Da habe ich doch hingeeifert. Das steht doch in deinem Wort. Das ist doch gut, das ist doch richtig. Das ist das, was dein Reich baut. Und jetzt sagst du, tu das nie wieder. Wo stehst du, wenn die Verheißung deines Lebens wahr geworden ist und plötzlich Gott kommt und sagt, ich will sie wieder haben? Abraham stand früh am Morgen auf, er sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Er machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag, 3 Tage lang, hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von fern. Und er sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Der Knabe und ich, wir wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und er legte es auf seinen Sohn Isaak. Abraham selbst aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham aber antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach, Vater, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Schlaue Frage. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird ein Schaf zum Brandopfer ausersehen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie in die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, da baute Abraham einen Altar. Und er legte das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak. Er legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Er streckte seine Hand aus, er fasste das Messer, damit er seinen Sohn schlachtet. Er rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Abraham steht früh am Morgen auf, er sattelt seinen Esel, er nimmt 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er bereitet Holz vor und er geht los. Er geht 3 Tage lang und dann sieht er diesen Ort, von dem Gott ihm gesagt hat, dort wirst du deinen Sohn opfern. Und dann sagt er zu seinen Knechten, die Knechte könnten ihn ja möglicherweise aufhalten, sagen ja, gut, der 100 und wie viele Jahre, wissen wir nicht genau, aber das war ein bisschen viel. Nein, er sagt zu den Knechten, ihr bleibt hier, der Knabe und ich, wir wollen dorthin gehen und wir werden anbeten und dann kommen wir zurück. Und dann nimmt Abraham das Holz und lässt es seinen Sohn tragen. Isaak war also nicht 2 oder 3 Jahre alt. Die Geschichte kommt direkt, nachdem Isaak entwöhnt ist in der Bibel, aber zwischendrin war offensichtlich Zeit. Isaak ist alt genug und stark genug, dass er selbst das Holz tragen kann, auf dem man ein Schaf oder einen Widder verbrennen könnte. Das zeigt mir 2 Sachen. Auch, dass Isaak nachfragt, wo ist eigentlich das Schaf? Ja, wenn du mit einem 2-Jährigen irgendwo hingehst, dann bist du halt dabei und guckt sich das alles an, aber der weiß, da fehlt was. Das zeigt mir, dass Isaak freiwillig mitgegangen ist und sich freiwillig hat binden lassen. Weiß er nicht genau, wie gut zu Fuß Abraham war und wie fit er war, aber als 115-Jähriger, einen 15-Jährigen binden, der nicht will, oder auch nur einfangen, das geht nicht. Oder? Oder wenn er 10 war, einen 10-Jährigen. Ja. Selbst wenn du mit 100 echt gut drauf bist und fit bist, einen 10-Jährigen einen Stapel Holz in die Arme und dann, das geht nicht. Der Isaak, der hat freiwillig mitgemacht. Der wusste ganz genau, was kommt und der hat seinem Vater vertraut. Er hatte Feuer und Messer in der Hand und dann gingen sie beide miteinander. Und dann kommt diese Sache, wo ist das Schaf? Und Abraham sagt, Gott wird ein Schaf aussuchen. Dann baut Abraham den Altar, legt das Holz drauf und bindet seinen Sohn und legt ihn oben auf das Holz. Und er streckt seine Hand aus und fasst das Messer, damit er seinen eigenen Sohn umbringt. Zu welcher Lösung ist Abraham gekommen? Was hat Abraham gedacht in dem Moment? Wir wissen das aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief steht im 11. Kapitel ab Vers 17, im Glauben opferte Abraham den Isaak, als er geprüft wurde. Er gab seinen einzigen Sohn dahin, nachdem er bereits die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, das soll dein Geschlecht genannt werden. Und er dachte, Gott kann von den Toten erwecken und deshalb bekam er ihn als Gleichnis dafür wieder. Das heißt, der alte Mann ging dort mit seiner Verheißung und sagte, ich bin sicher, dass Gott gesprochen hat in beiden Bereichen. Einmal, das wird der Segen sein, das wird der sein, der Nachkommen hat. Ich bin genauso sicher, dass Gott gesagt hat, lege diese Verheißung nieder auf den Altar und schlachte sie. Und Abraham kam zu der Lösung in diesen 3 Tagen und 3 Nächten, in denen er vermutlich nicht so viel geschlafen hat, dass Gott den Knaben anschließend auferwecken wird. Was vorher noch nie geschehen ist. Es gibt vorher kein Beispiel für eine Auferweckung. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach Abraham und er antwortete, hier bin ich. Der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest und du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen. Abraham hob seine Augen auf und er sah einen Widder hinter sich in einer Dornenhecke mit den Hörnern festhängen. Und er ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Und heute noch sagt man, auf dem Berge, wo der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham noch einmal vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, will ich dein Geschlecht segnen und vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore der Feinde besitzen und dein Geschlecht wird für alle Völker auf dieser Erde zum Segen werden. Du hast meiner Stimme gehorcht. Abraham kehrte zurück zu seinen Knechten. Sie machten sich auf und zogen gemeinsam nach Beersheba. Abraham blieb dort. Das ist eine ziemlich grausame Geschichte. Ein 100-Jähriger, der endlich sein Kind gekriegt hat, auf das er viele Jahre gewartet hat. Und dann macht Gott sowas mit ihm. Warum? Und warum sind manchmal diese Dinge in deinem Leben? Und warum sind manchmal diese Sachen, die ich vorher erwähnt hatte, da kommt das, wonach du dich gesehnt hast, und plötzlich sagt Gott, leg das alles wieder weg. Wir haben vorher gesagt, das war eine Prüfung für Abraham. Das hat Abraham gezeigt, wo er steht und ihm die Gelegenheit gegeben, sich zu verändern. Und die Prüfungen, in denen wir manchmal stehen, sind genauso. Und die Lösung finden wir in dem, was Gott hinterher sagt. Er sagt, jetzt weiß ich das, egal was. Meine eigene Verheißung, dein eigener Sohn, die sind mir alle untergeordnet. Das ist dir alles nicht so wichtig wie ich. Ja? Es geht hier darum, deswegen habe ich das vorher so ausgebaut und aufgebauscht, wie unglaublich wichtig Abraham, sein Sohn, gewesen sein muss. Und dann um die Bereitschaft, alles hinten anzusetzen. Und zu sagen, Gott, du bist höher, du bist mir wertvoller, du bist mir wichtiger als alles andere. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 3 in der Bergpredigt. Selig sind, die im Geiste arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Da fragen wir uns, was Gott da meint manchmal und lesen das so, ja, selig sind die Minderbemittelten, die kognitiv Limitierten, die Doofen. Steht da aber nicht. Da steht, die arm sind im Geiste. Und ich glaube, dass es hierum geht. Es geht darum, dass nichts dich besitzt, egal wie viel du besitzt. Dass nichts dich trennt von der Liebe deines Herrn, egal was du alles hast. Und Abraham, denke ich, war extrem reich für die damalige Zeit. Und nachdem diese Geschichte geschehen ist und er diese 3 Tage durchgemacht hat und mit seiner Berufung und mit den Verheißungen gekämpft hat, dass ihm wirklich nichts mehr wichtiger war als Gott und nichts ihn besessen hat, egal wie viel er besessen hat. Okay? Gut. Das ist der erste Aspekt. Als wir diese Geschichte lesen können und in Verbindung bringen können mit den seltsamen Dingen, die in unserem Leben geschehen, mit den Verheißungen, die wir gekriegt haben und mit, wenn du dein Portemonnaie öffnest und da sind lauter Münzen drin, die stehen für Gaben und für Berechtigung und für Dienste im Reich Gottes und für, und wenn du das alles rausnimmst, ist der letzte Schein, der noch drin ist, die Liebe zu Gott. Das ist das, worum es hier einmal geht. So. Seid ihr noch fit und frisch für einen zweiten Gedanken? Ja? Das ist beruhigend. Für die, die Statistiken machen und darauf Wert legen, dass die Predigt nicht länger als 30 Minuten geht, die eigentliche Predigt beginnt jetzt. Warum, stellt man sich die Frage, warum musste Abraham 3 Tage gehen? Warum musste er so weit gehen? Na gut, kann sein, dass er 3 Tage gebraucht hat. Aber es kann auch gut sein, dass Abraham einfach zu diesem Platz gehen sollte, der Moria heißt. Das Ganze, und da bin ich jetzt wieder beim Karneval, und beim Beginn dessen, was wir in 42 Tagen feiern werden, ist ein Bild für einen anderen Vater und seinen Sohn. Abraham durfte hier die Geschichte des Vaters und seines Sohnes Jesus vorausspielen. Spielen in Anführungszeichen. Und das ist das Zweite, was wir mit dieser Geschichte sehr, sehr schön nachvollziehen können und uns Gedanken drüber machen können. Denn wenn wir hören, Jesus wurde Mensch und Gott, der Vater, das ist für uns manchmal so abstrakt. Naja, er hat ein Universum geschaffen und Jesus ist, und irgendwie ist es schwierig für uns vorzustellen. Und dann haben wir diese Geschichte und können uns das mal anhand dieser Geschichte durchdenken. Abraham sprach zu seinem Sohn, nein, Gott sprach zu Isaak. Gott sprach zu Abraham, jetzt. Wir können das nachher schneiden. Er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und das ist genau das, was Gott gemacht hat. Jesus ist der einzige Sohn. Er ist der eingeborene Sohn. Er ist der, der war, bevor alles andere war. Er ist der, der den Vater beraten hat, wie die Schöpfung zu machen ist, der Weisheit mit eingebracht hat. Und dieser einzige Sohn, den Gott lieb hat, den hat er genommen und im Land Moria auf einem Berg geopfert. Moria, das ist Golgatha, das sind die Hügel rund um Jerusalem. Deswegen musste er 3 Tage gehen, weil Gott Wert drauf gelegt hat. Das soll genau da sein, wo eines Tages wir unser Opfer bringen werden. Abraham stand früh auf und gürtete seinen Esel oder sattelte seinen Esel, nahm 2 Knechte, nahm seinen Sohn, er spaltete Holz, er machte sich auf, er ging an den Ort, von dem Gott gesagt hatte. Gott selbst hat die himmlischen Heerscharen, die auf einen Wink, auf einen Gedanken von ihm ausströmen und alles in diesem Universum tun und regieren und bewirken. Abraham hob seine Augen auf und sah die Städte, wo das Opfer stattfinden sollte und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier, der Knabe und ich, wir werden das Opfer vollbringen. Gott war umgeben von den himmlischen Heerscharen, als er und Jesus durch die Passionsgeschichte gingen und Jesus auf das Opfer zuging. Und auf einen Wink von ihm wären Myriaden von Engeln ausgeschwirrt, um den Sohn zu befreien, um die Qual zu beenden. Aber Gott hat gesagt, bleibt zurück. Keiner rührt sich, keiner bewegt sich. Mein Sohn und ich, wir werden das Ganze vollbringen. Abraham nahm das Holz und legte es selbst auf seinen Sohn. Der Vater nahm das Kreuz und legte das Kreuz selbst auf seinen Sohn. Dann kommt der Unterschied. Isaak und Jesus genauso. Beide wussten, dass sie das Opfer waren. Und beide gingen freiwillig. Aber für Isaak gab es ein Ersatzopfer, für Jesus nicht. Das Kreuz lag auf Jesus und sie kamen dorthin, wo die Sünde der gesamten Menschheit, alles Schlechte, alles, was du und ich jemals falsch gemacht hast, auf ihn gelegt wurde und er an unserer Stelle geopfert wurde. Da bleibt nicht viel zu sagen. Warum das notwendig war, das wissen wir alle. Es gab keinen anderen Weg, die gefallenen Menschen zu sich zurückzubekommen. Aber wie tief das war und wie fies das war und wie schmerzhaft das war und wie freiwillig und ohne Zorn, ohne Murren, ohne Zweifel Gott der Vater und Jesus der Sohn das getan haben. Das werden wir uns ganz, ganz schlecht bewusst. Und ich möchte uns allen Mut machen, dass wir diese Zeit, die jetzt vor Ostern kommt, nutzen, um über sowas nachzudenken. Nehmt euch die Geschichte mal. Lasst euch vom Geist Gottes mit reinnehmen in die ganze Szenerie und davon durchdringen, welche Liebe einen Vater dazu bringt, seinen eigenen Sohn hinzugeben. Amen.